wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Wintersonnenwende, heute entscheidet sich alles, dass ab morgen die Tage wieder länger werden und die Nächte wieder kürzer. Andreas, 21. Dezember 2022. Wie wird es mit dem Wetter werden?
Ja, es ist kaum fassbar. Die Sonnenwende hat stattgefunden oder findet heute statt. Und wir gehen jetzt wieder auf den Sommer zu, habe ich jetzt eigentlich so in meinen Gedanken. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, wir haben heute einen sonnigen Tag, ein wenig sonnig zumindest. Also wir sind ja heute nicht mehr so verwöhnt in dieser Zeit. Zurzeit ist noch eine kleine Wolkendecke drauf, aber immer wieder bricht das gelbe Licht dann durch und der See changiert in einem klassischen Silber, wie wir es gewohnt sind. Und es sind um die 0 Grad, so richtig knackekalt wird das nicht, aber man muss sagen, hier ist sowieso alles einen Monat verschoben. Der eigentliche Winter beginnt eigentlich erst im Januar.
Was heißt eigentlich gelbes Licht?
Das sonnige, helle, weiße, gelbe Licht. Es hat ja immer so ein bisschen Gelbcharakter, oder nicht?
Gelb ist so dunstig, neid. Goldenes Licht.
Goldenes Licht, das ist genau der Begriff, der mir fehlt, aber dafür habe ich ja dich.
So, dafür bin ich hier an deiner Seite immer wieder gerne und voller Glück, Andreas, vor allem, wenn ich diese Nachrichtenlage sehe. Vielleicht eine Sache noch vorweg. Ihr habt es gesehen, unser Kongress geht los. Wir haben die Kongressseite eröffnet. Es ist ein Online-Kongress. Wir haben offenbar irgendwo vergessen, das Wort online dazu zu schreiben. Jetzt haben wir mehrere Zuschriften bekommen. Wo dürfen wir denn hinreisen? Wir wollen schon das Hotel buchen. Online. Und es bleibt bei online. Okay, und dieser Online-Kongress, der findet vom 10. bis zum 12. März statt. Wir werden nachher auch wieder einen Trailer hier einstellen. Am besten, wenn ihr das mal suchen wollt und diesen Trailer noch nicht gesehen habt. Und da kommen jetzt auch im Laufe der kommenden Tage mehr und mehr Informationen auch über die einzelnen Referenten raus. Dann gebt einfach unter der Lupe in unserem Kanal Kongress ein.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass es jetzt so langsam losgeht und wir sind hoch motiviert und wir würden ehrlich gesagt auch lieber einen physischen Kongress vor Ort haben, weil es natürlich viel, viel schöner ist, den Menschen gegenüberzustehen, sich in die Augen zu sehen. Ein kleines Lächeln kann manchmal schon so viel ausmachen. Wir versuchen das so gut es geht, auch auf diesem Wege hinzubekommen und auch ich verspreche euch, es wird ein großartiges Erlebnis für uns alle werden.
Jetzt würde man sagen, ja, wieso jetzt? Jetzt kann man ja wieder hin und her reisen, aber wir wollen mal mit dem Reisen ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend sein und vor allem kann sich das ja auch sehr schnell ändern. Wenn ich mich erinnere an 2020, da hattest du von der Wissensmanufaktur ja auch Seminare geplant, Andreas, und die waren alle proppenvoll und ausgebucht und alles musste rückabgewickelt werden, weil man nicht reisen durfte. Also das sind so Erfahrungen, die einen schon auch prägen, ne?
Natürlich, sie prägen und sie sind natürlich auch, das muss man ganz deutlich auch sagen, teuer. Denn alles das, was wir machen, das kostet ja auch immer relativ viel Geld. Und wenn dann so etwas rückabgewickelt werden soll, dann ist das ein gigantischer Verlust. Und es ist schon wirklich so, dass wir sehen müssen, natürlich auch hier irgendwo unsere Sachen immer im Griff zu halten.
So, und da spricht nämlich der Finanzminister hier dieses Unternehmens, Hermann und Popp. Und das ist auch gut so, Andreas, du als ehemaliger Vollblutunternehmer wirst das nie loswerden und bist halt auch immer dabei. Und wo wir jetzt gerade schon über das Geld reden, also wir für uns haben noch nie um Spenden gebeten. Das werden wir auch versuchen, weiterhin so zu halten, wenngleich immer mal wieder einige von euch über unsere Eva-Hermann-Webseite uns Geld gespendet haben und dafür am Ende dieses Jahres unseren allerherzlichsten Dank. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist und jeder macht das freiwillig, aber wofür wir doch immer mal wieder die Stimme erheben, Andreas, das ist für den Tierschutz. Und dazu hast du vielleicht noch mal etwas zu sagen.
Ja, das ist mir wirklich wichtig. Einmal im Jahr, dann mache ich das dann schon. Wir haben wirklich so weit genug, dass wir gut davon leben können. Man ist nicht reich, aber man kommt eben halt gut klar. Und das ist wichtig in der heutigen Zeit. Aber es gibt eben halt sehr, sehr viele Geschöpfe, die sehr gebeutelt sind. Und Unser Steckenpferd sind nun einmal die Tiere, aber auch in Verbindung mit alten Menschen eine andere Zielgruppe, die auch momentan unter großen Schwierigkeiten leidet, gerade dann, wenn sie in der Altersarmut sind. Und diese Verbindung über diesen Verein, über den wir schon mal gesprochen haben, die Haus- und Wildtierhilfe, die sitzt in zwischen Hamburg, Bremen und Hannover in der Lüneburger Heide, ist regional, also nicht wirklich großes, aber es liegt mir persönlich ein bisschen am Herzen. Und die unterstützen quasi Menschen, alte Menschen meistens, die sich um Tiere kümmern, die sonst in irgendeinem Tierheim wären, wenn Tierheime dann überhaupt noch aufnehmen würden. Denn oft werden die Tiere schlicht und ergreifend totgespritzt, einfach weil kein Platz mehr da ist. Das ist eine ziemlich dramatische Geschichte und es sind noch nie so viele Tiere ausgesetzt worden wie jetzt, weil eben halt das Geld schlicht und ergreifend fehlt. Und auf den Rasthöfen von Autobahnen oder eben halt auch in Städten, auf Verkehrsinseln neulich, sind gefunden worden, eine Kiste mit Welpen drin, die fast erfroren wären und so weiter. Also ich will das gar nicht so sehr ausführen. Und da gibt es dann eben halt diesen Verein, der kümmert sich darum, dass diese Tiere wieder ein Herrchen, ein Frauchen bekommen. Aber die sind meistens auch finanziell nicht sehr gut bedient, die das machen wollen. Und so ist es dann, dass dann die Futterkosten übernommen werden, genau genommen sogar das Futter regelrecht dorthin gebracht wird, also nicht in Geld, Tierarztrechnung und so weiter, sodass die Tiere dort gut leben können und die Menschen, die Alten, auch damit einen Zweck auch und einen Sinn wiedererkennen in ihrem Leben. Und das ist wirklich manchmal sehr rührend zu sehen, wenn gerade ältere Menschen, die auch nicht oft uneinsam sind, mit einem kleinen Kätzchen oder Hund auf dem Arm dann wirklich das große Glück ausstrahlen. Ja, ich gehe jetzt, Eva Block gerade sagt jetzt, wir müssen jetzt weiterkommen. Sie hat völlig recht, aber da geht mir dann das Herz dann doch auf.
Ja, wir sehen ja vor allem an den politischen Entwicklungen, dass das Tierhalten gar nicht mehr so gerne gesehen wird. Das wird jetzt auch schon in Zusammenhang mit dem CO2-Fußabdruck gebracht. Und im Laufe der Sendung werden wir über diese Emissionsregelungen in der EU sprechen. Und tatsächlich, es betrifft dann eben auch die Tiere. Da gab es jetzt schon Empfehlungen in, ich glaube, es war CNN, also ein amerikanischer Nachrichtensender, wo man empfohlen hatte, ja, also die Hunde und Katzen vor allem, das seien eben ganz besondere CO2-Verpester, da mal vorsichtig zu sein mit der Haltung. Man sollte lieber stattdessen eine Schildkröte oder sowas sich anschaffen oder eben ein kleines Nagetier, das nicht so viel CO2 verströmt. Und außerdem brauche man eben Hunden kein Fleisch zu füttern, sondern die Maden und Insekten, das eine Raupe vielleicht auch, sei etwas ganz Köstliches. Und ja, was da empfohlen wurde, Andreas, das klang in etwa so wie: Wir Menschen bräuchten nicht zu glauben, dass wenn wir gerne ein Steak essen, dass die Tiere das unbedingt bräuchten. Also ob jeder seinem Hund einen Steak füttert. Und für die Hunde und Katzen sind eben die Insekten auch ganz, ganz toll.
Na, da sieht man eben halt die totale Realitätsferne der Politiker. Interessanterweise, wenn man sagt, holt euch lieber irgendwelche Echsen oder irgendwelche Tiere in Terrarien, die sind übrigens sehr wärmeintensiv. Die müssen übrigens mit Strom versorgt werden, weil nämlich dort Heizlampen drin sein müssen, weil diese Tiere unter diesen auch wirklich untypischen Bedingungen dort ihr Dasein zwischen Glaswänden da fristen müssen. Und die werden reihenweise auch ausgesetzt, Schlangen, Echsen und so weiter und so fort, einfach weil die Menschen die Gasrechnung gar nicht mehr zahlen können. Und ich möchte dich bitten, dass ich kurz noch das alte Video von Pia und mir, was ich letztes Jahr mal gemacht habe, noch mal einstellen, weil es vielleicht der ein oder andere fragt, wo macht man das denn? An wen kann man sich denn wenden?
Ja, genau. Dann, falls jemand noch etwas spenden möchte, dann ist da auch die Kontonummer zu sehen. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, auch genug motiviert. Andreas, darf ich jetzt mit den aktuellen Meldungen anfangen?
Ich bitte darum und bin sehr dankbar dafür.
So, also, und jetzt kommt etwas ans Tageslicht durch Elon Musk. Elon Musk, wir wissen nicht, ihn einzuordnen, denn er ist natürlich auch derjenige, der durch seine neuen Firmen wie Neuralink alles dafür tut, dass die Menschen so schnell wie möglich ihren Chip in den Kopf kriegen. Ich sage das immer so ein bisschen abfällig, weil es ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, auch wenn man hier jetzt erstmal medizinische Errungenschaften vorschieben möchte. Aber das Ziel an sich ist ja klar. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat Twitter gekauft. Und er hat die sogenannten Twitter-Files veröffentlicht. Und da kommt doch schon einiges ans Tageslicht, sodass man sagen muss, okay, die eine Seite, das gefällt einem nicht. Aber hier kann man Beifall klatschen. Denn das, was hier jetzt belegt wurde, bewiesen wurde, das ist das, was hier über 2 Jahre lang als böse Verschwörung kursiert ist. Und wir haben uns immer bemüht, darüber zu reden, so sicher wie möglich. Aber jetzt kommt's. Also, in den Vereinigten Staaten in Amerika hat das FBI konservative Stimmen verstummen lassen und hat dafür auch viel Geld bezahlt. Das FBI hat an Twitter insgesamt, so heißt es hier, 3,4 Millionen Dollar bezahlt, eine staatliche Zensur, also von unliebsamen Stimmen. Und das alles sorgt jetzt schon für Aufregung, denn FBI ist eine amerikanische Bundesbehörde und die hat sich damit, wir kommen gleich auf die Themen, aktiv in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt. Und das alles absolut und zu 100% zugunsten von Joe Biden. Wir haben ja oft darüber geredet, dass ja auch Wahlfälschungsvorwürfe vorliegen, untersucht werden, zum Teil bewiesen wurden. Alles sehr zähe Prozesse. Wir haben hier veröffentlicht aus Project Veritas, das ist ja auch eine alternative Gruppe, Journalistengruppe aus den USA, die bewiesen haben anhand eines heimlich aufgezeichneten Interviews mit einem hochrangigen CNN-Mitarbeiter, dass auch von der Seite aus alles getan wurde, damit die Wahrheit unterm Deckel gehalten wurde und ordentlich manipuliert und frisiert wurde, auch von CNN-Seite zugunsten von Joe Biden. Und hier in diesem Fall heißt es, das Ganze meldet Report 24. In den Hofberichterstattungsmedien finden wir wenig darüber in den deutschsprachigen. Also hier wird zum Beispiel deutlich, dass das FBI Druck auf Twitter ausübte, um die Laptop-from-Hell-Geschichte zu Hunter Biden zu unterdrücken, nämlich dem Sohn von Joe Biden, der seinen Laptop mal abgegeben hatte in Delaware zur Reparatur und offenbar durch entweder Alkohol oder Drogenkonsum nicht mehr wusste oder sich erinnerte, wo dieser Laptop gelandet war. Und so ist das Ganze überhaupt ans Tageslicht gekommen. Obwohl die Bundesbehörde wusste, dass dies nichts mit einer angeblich russischen Einflussnahme zu tun hatte, argumentierte sie eben gezielt damit. Und das war natürlich ein politischer Schachzug der Demokratischen Partei, um den Republikanern im Wahlkampf zu schaden und die Siegesaussichten von Joe Biden zu erhöhen als Präsident der USA. Und wenn ich mich erinnere, das geht jetzt nicht daraus hervor, aber dieser Laptop ist ja von dem Shop-Inhaber, der den dann weitergegeben hat, auch ans FBI weitergegeben worden. Aber von der Seite ist ja, glaube ich, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, bislang auch nichts darüber veröffentlicht worden.
Naja, das ist ja ein unfassbarer Skandal. Und wenn man sich überlegt, dass hier die Watergate-Affäre Anfang der 70er Jahre heute noch in den Geschichtsbüchern einen ganz wichtigen Punkt einnimmt und wir heute quasi täglich mit solchen Dimensionen der Watergate-Affäre in den Tagesnachrichten konfrontiert werden. Also hier sind also letztlich wirklich Kriminelle, einmal, es sind Korrupte durch Schmiergelder, es sind Steuerverschwendungen, was für mich einer Steuerhinterziehung, einer wirklichen Steuerverschwendung eben halt wirklich gleichkommt. Es ist eine dramatische Situation und man zieht dann quasi hier ganz deutliche Fäden in Richtung einer Diktatur. Interessanterweise wird jetzt genau in diesem Moment, wo das Ganze hochkocht und die Wahrheit immer deutlicher wird, immer noch mehr, diese ganze Geschichte mit Donald Trump jetzt hochgekocht, dass man angeblich Anklage gegen ihn ziehen will, dass das ein billiges Scheinmanöver ist, einer ziemlich absurden Situation, wo angeblich Donald Trump dafür gesorgt haben soll, das Weiße Haus zu stürmen. Das wird da so mit im Prinzip mit rein interpretiert. Es ist natürlich lächerlich. Er hat sogar zum Frieden aufgerufen und gesagt, um Himmels Willen geht da nicht rein. Also Lügen über Lügen. Es ist ein solcher Moloch, der sich hier auftut. Es ist wirklich irre.
Ja, wer hätte das gedacht in diesen hochentwickelten, modernen Zeiten einer westlichen Zivilgesellschaft, dass solche Dinge passieren können, dass die auch öffentlich benannt werden können. Das ist ja durchaus passiert in den letzten Jahren. Aber sie werden nicht ernst genommen. Sie werden nicht von den Hofberichterstattern mit der Wichtigkeit ausgestattet, die sie in Wirklichkeit haben. Weil wir reden ja nicht über eine Marginalie, wenn wir über die Wahlen in den USA und über Manipulationen reden. Und das sind eben hier ganz eindeutige Manipulations-, nicht nur Versuche, sondern Taten, die von Medien und eben auch von den Social-Media-Plattformen durchgeführt wurden. Also das heißt, wir alle sind aufgefordert, immer noch aufmerksamer hinzuschauen, wenn wir Nachrichten in den sogenannten Mainstream-Medien, die wir jetzt Hofberichterstatter oder Hofmedien nennen wollen, findet und konsumiert. Okay, also weitere Nachrichten. Also erstmal hieß es, diese Hunter Biden-Laptop-Geschichte sei eine russische Desinformation. Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Jim Baker, Twitters Top-Jurist und ehemaliger Chefsyndikus des FBI, persönlich interveniert hatte, um die neutrale Berichterstattung zu verbieten bzw. die Information vollständig zu unterdrücken. Baker teilte Joel Roth, dem Sicherheitschef von Twitter, mit, dass die Laptop-Geschichte gesperrt werden sollte. Einen Tag, nachdem er von seinen ehemaligen FBI-Kollegen ein streng geheimes Briefing erhalten hatte. Das ist ja auch immer sehr günstig, wenn man dann so wechselt in irgendwelche anderen Positionen, aber seine Netzwerke natürlich aufrecht erhält für solche Zwecke. Und er hatte geschrieben, wörtlich, es gibt einige Fakten, die darauf hindeuten, dass das Material gehackt worden sein könnte. Wir brauchen einfach mehr Informationen. Ich nehme an, dass wir den Zugang zu Ihrem Artikel als Verstoß gegen unsere Richtlinie zu gehacktem Material einschränken werden. Und damit, heißt es hier, hatte das FBI ganz klar eine eindeutige Desinformationspolitik betrieben, die zugunsten der Demokratischen Partei ausfiel und einen politisch motivierten Schutz darstellte von Hunter Biden und dessen Vater Joe. Und dessen Vater Joe, der hatte nun mal gegen Donald Trump kandidiert und hat eben mit einer breiten Veröffentlichung dieser Laptop-Geschichte, die eben nicht stattgefunden hat, davon profitiert, sondern man hat einfach gesagt, das ist russische Desinformation. Also damals vor 2 Jahren war der böse Ivan auch schon schuld.
Ja, und man fragt sich wirklich, wie es immer noch Leute geben kann, die glauben, dass der sogenannte Deep State eine Verschwörungstheorie ist. Das, was wir hier gerade sehen und erfahren, sind ja die ganz klaren Mechanismen eines Deep States, der in die höchsten kriminellen Ebenen abgedriftet ist. Ich meine, wenn wir das sehen, was dort gelaufen ist mit Hunter Biden und dem Laptop, mit seinen sexuellen Exzessen und so weiter und so fort und unter Drogeneinfluss und so weiter. Das Problem ist, sind eben wichtige Funktionsträger im Rahmen der US-amerikanischen Politik. Das dürfen wir nicht vergessen. Was der privat macht, ist ja im Prinzip unwichtig. Aber wir müssen immer wissen, in welchem Kontext diese gesamten Dinge laufen. Und wenn wir dann noch so weitergehen, bis hin zur letzten großen, zum Skandal, der aufgeflockt ist, das war, als jetzt Joe Biden die Steuergelder der Amerikaner dann eben halt in die Ukraine in Milliardenhöhe investiert hat, die das Geld dann wieder zu gewissen hunderten Millionen dann wieder angelegt haben über die ukrainische Regierung in die FTX-Kryptobörse, wo der Herr Bankman-Fried dann eben halt mit den Geldern dann abgehauen ist, aber hat vorher noch mal einige zig Millionen wiederum in die Wahlkampfunterstützung für Joe Biden rein investiert. Das sind richtige mafiöse Strukturen, die hier eine Rolle spielen, wenn man diese Geldflüsse mal darstellt. Wenn man dann sieht, wie dann mit der Politik, wie die Politik mit den Menschen umgeht und ihnen mehr oder weniger vorwirft, wir müssen etwas tun gegen Korruption, gegen terroristische Vereinigungen, gegen irgendwelche Deep States, gegen irgendwelche Leute, die den Staat eben halt stürzen wollen. Wir haben ja gar keinen Staat mehr. Ich meine, der Staat muss ja irgendwann in eine Verteidigungshaltung kommen, wenn eine solche Gruppe von Leuten tatsächlich mehr oder weniger den Staat okkupiert hat.
Ja, danke für diese Einordnung. Anders kann man es leider auch inzwischen gar nicht mehr sagen. Und Ja, also man könnte ja vielleicht sogar ansehen, dass die US-Wahlen 2020 anders ausgegangen wären, wenn diese ganze Schieberei, Frisiererei und Manipulation nicht stattgefunden hätte. Aber wir reden jetzt davon, was wäre gewesen, wenn. Und dass da nicht deutlicher hineingeleuchtet wird, zeigt ja auch eigentlich, wie kaputt, wie korrupt das System ist. Und dass wir eigentlich sehr froh sein können über diese Zeit der Entlarvung, die uns noch in manchen Schrecken führen wird. Da möchte ich wieder an der Stelle Jesaja aus dem Alten Testament zitieren, der gesagt hat, rüstet euch und erschrecket und rüstet euch und erschrecket wieder. Also es werden noch einige Momente des Erschreckens kommen, aber unsere Aufgabe ist es, uns zu rüsten, innerlich stabil zu bleiben, um mit hoch erhobenem Haupt durch diese Krise hindurchzukommen. Ja, und wenn man dann jetzt liest im Spiegel, ich habe zum Beispiel da mal heute geguckt, was haben die Mainstreamer denn da eigentlich so jetzt zu dieser Elon Musk-Geschichte geschrieben? Und der Spiegel, der schreibt dann als Überschrift erst der Abriss, dann die Show. Also, dass jetzt Herr Elon Musk eigentlich Zeit hätte, an seiner eigenen Legende zu stricken. Er hat eine Umfrage gemacht, was die Leute denken, ob er zurücktreten solle oder nicht. Diese Umfrage soll so ausgegangen sein, dass die Mehrheit, 57%, für einen Rücktritt gewesen sei. Jetzt sucht er jemanden, der ihn praktisch ersetzen kann. Und das wird hier natürlich alles genüsslich auseinandergezogen.
Naja, und das Interessante ist natürlich, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen in den Big-Tech-Konzernen sind. Wenn ich alleine sehe, was Zuckerberg beispielsweise passiert ist, dass er zigtausende Mitarbeiter entlassen hatte, weil er ja den Facebook-Konzern zu einem Meta-Konzern umbauen wollte. Und sein Ziel war, dass die Menschen einen Großteil ihrer Freizeit dann hinter irgendwelchen virtuellen Brillen verbringen und in einer Meta-World dann eingetaucht sind und die Realität dann komplett ad acta legen. Das hat nicht funktioniert, das ist krachend gescheitert, das ist zusammengebrochen und Zuckerberg kämpft momentan eben halt tatsächlich da auch mit seinem Meta-Konzern ums Überleben. Er privat mit Sicherheit nicht, das ist nicht das Problem. Aber diese gesamten politischen Strukturen sind dermaßen katastrophal aus Sicht des Systems. Darüber wird kein Wort darüber berichtet, gar nichts. Aber in dem Moment, wenn hier eine zweite Figur, in diesem Fall ist das Musk, und wir dürfen auch eines nicht vergessen, ob Musk nun genau zu den Gegnern des Systems gehörte, das sollte auch nochmal bezweifelt werden, denn das Ganze kann auch zum ganz großen Spiel mitgehören. Das muss man auch natürlich immer berücksichtigen. Aber es ist alles so offensichtlich, wie die Medien damit umgehen.
Ja, es ist auch so spannend, wer jetzt bei Twitter weggeht. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat sich da verabschiedet zum Beispiel. Und die Frage ist, warum machen die das? Denn der ist nun da gerade ins Amt gekommen, mehr oder weniger. Heißt das, Andreas, dass er Angst hat davor, dass er kritisch kommentiert werden könnte?
Ja, natürlich. Ich meine, die Politiker sind ja heute relativ sicher, wenn sie ihre Hofmedien beauftragen, was sie zu berichten haben, dass es dann auch so läuft. Vorausgesetzt natürlich, der Politiker spielt das ganz große Spiel mit, welches wieder ganz andere Herren diktieren. Aber das ist ja letztendlich die Situation, in der wir sind. Wer nicht mitspielt, der wird dann eben halt rausgemobbt. Und dafür haben wir ja die Medien. Natürlich hat er natürlich Angst, denn vor einer freien Presse haben alle Politiker Angst und auch alle Parteien, weil dann könnten nämlich Wahrheiten an den Tag kommen und das will man nicht. Man baut auf eine schlafende Masse, die auch der Schweigespirale unterliegt und hat Angst vor einer starken, selbstdenkenden, eigenverantwortlichen Gruppe von Menschen, die sich immer mehr herauskristallisiert. Und 5 Menschen, die wirklich selbstbewusst agieren, haben weitaus mehr Power als 95 Schläfer. Das ganze System ist darauf aufgebaut, denn die Machtstruktur wird noch mit weit unter 5% der Menschen etabliert worden. Das sind vielleicht 0,2 Promille und 1 Promille ist 1/1000. Das ist genau die Verhältnismäßigkeit. Und das Prinzip kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen. Davor haben sie panische Angst. Und ich habe das Gefühl, die Angst ist berechtigt.
Die Angst ist berechtigt. Und wir freuen uns auch darüber, denn Wir dürfen wirklich ganz klar erkennen, dass die Zeit der Reinigung, die Zeit des Aufdeckens eingetreten ist. Wir befinden uns in dieser Zeit und es gibt kein Zurück. Das heißt, der Prozess geht nur noch in diese Richtung vorwärts. Natürlich wird man immer noch versuchen, dies und das dahin zu mauscheln, aber es wird schneller ans Tageslicht kommen, als so manche Leute sich das vorstellen. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Zustand, finde ich. Dafür haben wir alle viele Jahre gearbeitet und es ist für uns auch motivierend, eben diese Entwicklungen sehen zu dürfen. So, und dazu gibt es jetzt noch eine Abschlussmeldung des Jahres. Es ist die Meldung des Jahres, denn wir ringen seit 2, 2,5 Jahren für Europa für genügend Energieversorgung. Und diese Energieversorgung ist mehr als fraglich. Und es gab konservative Stimmen in der die sind ja nicht in der Bundesregierung, aber in Berlin, die darauf, also in der Opposition heute, die darauf gedrungen haben, dass die Atomkraftwerke länger laufen als nur bis zum März 2023. Und Scholle und Robert Habeck, die haben halt gesagt, nee, da ist dann Schluss. Und da hatte sich immer noch so ein konservativer Bereich stark gemacht dafür. Das scheint jetzt auch obsolet geworden zu sein, denn das ist eine Meldung von der Bild-Zeitung von heute. CDU-Chef Merz hält einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nicht für möglich. Damit ist das AKW aus endgültig. Und die Bild-Zeitung berichtet über eine Schaltkonferenz am gestrigen Dienstag mit den CDU-Fraktionschefs der Länder, wo Friedrich Merz erklärt hat, dass das nicht mehr möglich sei, eine Verlängerung hinzubekommen über den April hinaus nächsten Jahres. Die Begründung lautet, und da höre und staune man, das ist ja wirklich mehr als Vorsatz, die Bundesregierung habe bislang keine neuen Brennstäbe bestellt. Damit fehle die Voraussetzung für den Weiterbetrieb der letzten 3 Meiler, so Friedrich Merz. Und daher wird es wohl dabei bleiben.
Ja, das wird wohl auch dabei bleiben. Und der Irrsinn dieser gesamten Energiepolitik wird immer deutlicher. Ablenkend wird momentan von NTV ja berichtet, dass in Zukunft der Strom aus Aserbaidschan kommen soll. Und das finde ich auch sehr witzig. Aserbaidschan, und zwar ab dem Jahr, glaube ich, 2029. Das heißt, jetzt kommt natürlich erstmal ein Riesendelta, was entsteht, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und dann werden die Kohlekraftwerke natürlich das Ganze ersetzen müssen. Es sei denn, es gibt andere Staaten, die uns die Atomkraft dann eben halt weiterschicken. Aber nochmal auf Aserbaidschan zu kommen. Da wird momentan darüber diskutiert, eine Stromleitung von Aserbaidschan, das läuft also durch Georgien, durch Rumänien, durch das Schwarze Meer nach Europa, um dann dort den Strom von dort aus zu liefern. Wobei Aserbaidschan auch einen Strommix hat aus Kohle und so weiter. Aber es wird dann so ein bisschen als alternative Stromsituation verkauft. Und wenn wir uns dann angucken, wie viel kommt denn da eigentlich, dann sind das 1.000 Megawatt. Alleine Isar 2 in München bringt 1.400 Megawatt. Und wir reden über diese 1.000 Megawatt, als wäre das die ganz große Lösung ab 2029. Also wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dass dann solche Dinger zur Ablenkung dann tatsächlich aufgebaut werden, dass also dieser Strom, der übrigens aus Aserbaidschan nicht einmal ein Tausendstel der europäischen Stromverbräuche ausmachen wird. Daran sehen wir die Ablenkungsmanöver und die völlige Verwirrtheit und auch Dummheit, die dahinter steht.
Aus meiner Sicht ist das, aber es ist nur ein persönlicher Gedanke, der mir durch den Kopf schießt. Mir kommt das vor wie eine absolute kriminelle Handlung gegenüber den Bürgern. Denn eines ist doch klar und die ganze Welt außer dem Westen macht sich inzwischen nicht mehr lustig über die EU, vor allem Deutschland, sondern man bemitleidet die Menschen und man bemitleidet die Bürger, die von solchen Politikern regiert werden.
Naja, dass das nicht wirklich die Dummheit ist, die da regiert, das ist ganz klar. Aber diejenigen, die diese diese Entscheidungen verkünden, denen unterstelle ich schon eine gehörige Portion mangelndes Abstraktionsvermögen oder zerebrale Dysfunktion auch an manchen Stellen. Das muss man ganz eindeutig sagen, weil man steht ja manchmal einfach nur noch fassungslos davor. Und natürlich ist es nicht mehr lustig, weil irgendwann kommt der Punkt, wo dann die ersten Menschen das Ganze nicht mehr überleben werden, wenn es nämlich zu kalt wird oder dann die Menschen durch die Gegend laufen und suchen nach Essbarem. Und wenn wir uns diese Dinge einfach mal prognostizieren, dann wird das Ganze alles sehr, sehr ernst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt weiter die Menschen am Ball bleiben, diejenigen, die selbstbewusst und eigenverantwortlich nämlich innerlich widerstehen und diesen inneren Widerstand für sich auch weiter niemals brechen lassen. Das ist jetzt das Entscheidende und das geht durch das Gottvertrauen. Nochmal, wer übrigens jetzt nicht im Gottvertrauen ist, der hat wirklich größte Schwierigkeiten, mit diesen ganzen Situationen klarzukommen.
Ich hatte neulich im Abendgebet eine ganz spannende Stelle gefunden von Abdruschin, der ja die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit gebracht hat, uns, um uns die Naturgesetze zu erläutern, die wir jetzt dringend lernen müssen. Und da hieß es sinngemäß, dass in dieser Zeit, aber grundsätzlich überhaupt der Mensch immer wachsam sein muss, aber gerade jetzt wachsam, geistig, das ist das Gottvertrauen natürlich, aber auch irdisch. Beides ist erst die vollkommene Art und Weise, wie wir durch diese Krise hindurchkommen. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, ihr macht da so viel geistige, spirituelle Arbeit. Was schlagt ihr euch denn mit der Tagespolitik noch so viel Ärger um die Ohren? Und in der Tat, das ist anstrengend, aber genau das ist es, was die Wachsamkeit erhöht für alle Eventualitäten, die auf uns zukommen könnten. Und vieles von dem, worüber wir auch diskutiert haben und gesagt haben, es könnte so kommen, ist leider auch so gekommen. Denn es gibt genügend Hinweise, dass man schon in etwa die Richtung erkennen kann, wenn man eben wachsam ist. Und zu dieser Wachsamkeit versuchen wir hier seit über 2,5, fast 3 Jahren eben auch viele Menschen mitzunehmen.
Ja, wir versuchen also im Prinzip auch ein wenig die Situation der beiden Extreme, die wir haben, auf der einen Seite die Traumtänzer und auf der anderen Seite die Erbsenzähler. Und wir versuchen genau hier zu erkennen, weg vom reinen Materialismus, das sind die totalen Erbsenzähler, weg auch von der totalen geistigen Ausrichtung, das sind dann die Traumtänzer, die dann letztendlich die jeweilige andere Seite nicht mehr sehen wollen. Und es geht nicht darum zu sagen, in der Mitte liegt die Wahrheit, sondern es geht darum, im Rahmen dieses Spektrums sich wirklich heraus durchzulavieren durch diese Systematik, dann kann man auch diese gesamten Strukturen verstehen. Wir versuchen, den spirituell ausgerichteten Menschen zu erreichen und auch zu sagen, bleibe trotzdem in der Kraft, dich auch um dein tägliches Leben in der materiellen Welt hier zu kümmern, denn dafür bist du hier. Und andersrum, diejenigen, die rein in der materiellen Welt sind, nach dem Motto, vergiss bitte nicht die Schöpfungskräfte, die das Ganze möglich gemacht haben, dass da eben halt auch ein bisschen Demut mitschwingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deshalb versuchen wir genau diese beiden Themen immer reinzubringen.
Ja, ich möchte das mal zitieren hier doch, weil es wichtig ist und weil ihr ja vielleicht in den nächsten Tagen, wenn Andreas und ich in unseren Weihnachtsurlaub gegangen sind, das vielleicht nochmal durchhört. Und das sind hier so Stellen, die aus unserer Sicht ganz besonders wichtig sind. Also Abdruschin sagt, dass es des Menschen Pflicht ist, immer wach zu sein, geistig und irdisch. Der Erdenmensch kann geistig noch so hoch stehen, noch so gut im Lichte leben. Ist er dabei nicht gleichzeitig auch irdisch wach? Vergisst er seine irdische Umgebung, in der er doch zu leben hat als Erdenmensch? Will er sie nicht beachten, sondern hier auf Erden nur dem Geiste leben, so wird und muss er Schaden leiden, da er dann den übelwollenden Nebenmenschen freien Lauf gewährt. Er lässt also die Schwächen seiner Nebenmenschen und deren Fehler wachsen und gibt ihnen sogar noch Gelegenheit, sich darin auszutoben. Und das ist falsch. Weiterhin sagt er, Wachsein ist die beste Verteidigung und der schärfste Kampf, Das ist für jeden Erdenmenschen wichtig.
Das ist die Geistesgegenwärtigkeit, die hier ganz deutlich angesprochen wird. Wir wissen doch, wie das ist. Wenn wir zum Beispiel mal in einem Schock sind, das Adrenalin einen so richtig durchjagt, das heißt, wir werden erschreckt beispielsweise, dann haben wir einen Hauch einer Nanosekunde gewissermaßen, einen ganz kurzen Zustand der totalen Geistig-Gegenwärtigkeit, der geistigen Gegenwärtigkeit. Dieser Punkt ist natürlich kein Dauerzustand, den man haben sollte, aber das ist zum Beispiel das, was man damit meint, wirklich ganz, ganz glasklar dann im Leben auch zu stehen. Und wenn wir das dazu in der Lage sind, diese sachlichen Dinge immer wieder auch mit dem genügenden Abstand aufzunehmen, zu verstehen, aber dabei nie zu vergessen, wie die Schöpfungsgesetze aufgebaut sind. Und ich darf das auch noch mal vielleicht zitieren von Abdruschin, das passt da ganz gut rein, wie er die Menschheit beschrieben hat. Das ist eins der berühmtesten Zitate. Das heißt, eine Kröte, die vor einem großen Felsen sitzt und ihm zu befehlen versucht, vor ihrem Schritt zu weichen, wirkt weniger lächerlich als der heutige Mensch der Schöpfung gegenüber. Und ich glaube, das ist so wunderbar dann auch auf den Punkt gebracht.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Daran können wir auch erkennen, wie doof wir eigentlich alle sind. Entschuldigung, wenn ich das nach diesen schönen Worten so platt sage. Aber es ist wirklich unsere Pflicht, aus dieser Trägheit, aus dieser Bequemlichkeit, aus diesem Pamper-Dasein, aus dieser Hängematte endlich rauszukommen, weil wer es jetzt nicht schafft, der wird dazu gezwungen werden. Denn wir haben vorhin gesagt, es wird besser, also das Licht scheint rein und wir sehen mehr und mehr die wahren Hintergründe, aber das wird uns auch noch eine ganze Menge Schmerzen bereiten. Wir sind noch nicht am Ende dieser Strecke. Und vielleicht dieses letzte Zitat jetzt noch von Abdruschin, was ich nämlich auch sehr beeindruckend finde, wie es sich lohnt, wach zu sein, da heißt es, im Wachsein kann schon vieles Übel abgewendet werden, bevor es noch zum Angriff kommt. Das ist der rechte Kampf, wie er im Sinne des Gotteswillens verlangt wird. So sollen alle kämpfen, im und durch das unentwegte Wachsein. Zitat Ende. Im Wachsein kann also viel Übel abgewendet werden. Wir hören das immer wieder von euch. Wir lesen es immer wieder von euch. Wir haben vorgesorgt. Wir hören euch schon seit 2 Jahren. Wir sind fein, auch wenn der Strom mal ausfällt. Wir haben eigentlich alles hier. Streichhölzer, Kerzen, Teelichtöfen. Die einen haben ein Aggregat, die anderen ein Ecoflow. Die Dritten haben genügend Nudeln im Regal oder Konserven. Und wer es ernst nimmt, hat alles davon etwas. Das bedeutet, je nachdem, wie man das eben auch schafft und sich leisten kann, das ist ja ganz klar, aber jeder ist in der Lage, auf seine Weise sich vorzubereiten.
Und genau darum geht es, das Gottvertrauen nicht mit Trägheit verwechseln. Es gibt einige Menschen, die lehnen sich zurück und sagen, ich bin im ganz großen Gottvertrauen. Und dann sehe ich so ein bisschen verklärt in den Himmel und sage, alles wird irgendwie gut. Das reicht eben nicht. Es geht wirklich darum, im Rahmen seiner Möglichkeiten, und nichts wird von unserem Schicksal aufgetragen, was wir nicht in irgendeiner Form erledigen können, was wir durchstehen können, wie auch immer das Ergebnis ist im Rahmen zum Beispiel karmischer Gesetze, der Wechselwirkung und so weiter und so fort. Aber wir sind tatsächlich in der Lage, auch dann für uns zu sorgen und sich einfach nur träge hinzusetzen. Nein, Lebendigkeit ist Leben. Leben ist Lebendigkeit und Lebendigkeit heißt auch Bewegung, in der Bewegung sein, in der geistigen Bewegung, auch in der körperlichen Bewegung zu sein, für seinen Körper zu sorgen. Gerade wenn ich jetzt sehe, wie da die Medikamente beispielsweise immer weniger werden, dass man jetzt entsprechend vorsorgt, dass man eben halt gesund bleibt, dass man stabil bleibt, dass man möglichst auch bei schlechtem Wetter einfach rausgeht und dann eben halt auch seinem Körper die entsprechenden Abwehrkräfte zukommen lässt. Das sind alles wichtige Faktoren, aber dann auch ganz simpel und einfach die Vorsorge, ist genügend Essen da, haben wir Strom da, haben wir Licht da, haben wir ein Messer da, sind Streichhölzer da und. All diese Dinge sind relevant.
Hast du gut gesagt, gut gebrüllt, Löwe. Wir gehen jetzt mal weiter hier in unseren Meldungen. Also, AKW wird Ende sein nächstes Jahr. Ich erinnere mich noch, wie Frau Merkel nach Fukushima mit großer Panik gesagt hat, jetzt dürfen wir kein Atomkraftwerk mehr laufen lassen. Das Ganze hat genau 11 Jahre, also 12 Jahre nächstes Jahr damit gedauert und alle großen Atommeiler sind abgeschaltet. Wir wollen jetzt hier gar nicht so hervorragend beleuchten die Atomkraftwerke, denn da gibt es natürlich auch Risiken und Gefahren. Aber in Anbetracht der Lage, dass sie nun mal da sind und auch nicht ungefährlicher werden, auch wenn sie abgeschaltet werden, ist das eine ganz üble Nachricht für die Energieversorgung.
Ja, man könnte natürlich diese Atomkraftwerke, ich bin kein großer Freund von Atomkraftwerken, auch nicht, aber man hätte es durch Gas regeln können. Nun sagt man natürlich, Gas sind fossile Stoffe, die angeblich ganz viel CO2 ausstoßen. Und das ist ja auch nicht ganz unwahr. Aber die Sache ist natürlich die Frage zu stellen, ist CO2 wirklich so schädlich, wie man uns die ganze Zeit erzählt? Es wird ja permanent erklärt, dass CO2 in die Atmosphäre aufsteigt und diese Greenhouse-Atmosphäre, wie heißt das nochmal, diese Treibhausatmosphäre eben halt schafft. Nur muss man wissen, dass CO2 schwerer ist als Luft und nach unten geht und nicht nach oben aufsteigt. Auch das ist schon mal ganz wichtig. Aber diese Grundlagen der Physik, die werden ja auch nicht zugrunde gelegt. Was ich damit meine, ist ganz einfach, wir müssen lernen, jetzt auch zu erkennen, dass diese, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Das kann aber passieren ja. In dem Alter. Wir müssen lernen.
Oh, das ist ja übel. Das ist ja böse. Ich hatte gerade einen ganz wichtigen, kuriosen Gedanken und jetzt ist mir gerade mein Satz weggeflogen. Ich versuche es gleich nochmal.
Ja, du versuchst es gleich nochmal, Andreas. Ich finde das aber, ich weiß aber auch, warum es passiert ist. Nehme ich an, also ich denke, dass ich es ahnen könnte, denn wir sind hier gerade beide dabei, dafür zu sorgen, dass Genitiv und Dativ und Akkusativ und so weiter nicht verwechselt werden. Und du bist sehr konzentriert auch auf solche Dinge.
Naja, es ist ja so, dass ich vom Prinzip her eigentlich meistens weiß, wie die Dinge gesprochen werden müssen. Und ich kann die 4 Fälle schon unterscheiden. Aber die Problematik ist drin, dass ich manchmal nicht weiß, wenn ich einen Satz beginne, wie er endet. Und dann können sich Fehler einschließen. Und jetzt muss ich auch versuchen, mich darauf zu konzentrieren, das besser zu machen, weil ich merke sehr oft, wenn ich Fehler mache dann dabei, dass ich dem oder den verwechsel, weil der Satz ganz anders auslaufen sollte, als er sich dann nachher repräsentiert.
Aber ich glaube, es ist für uns alle viel wichtiger, das, was du sagst und nicht immer nur, wie du es sagst. Ich denke mal, da gibt es auch wirklich schlimmere Dinge. Also ich danke dir auf jeden Fall auch für diese Zusammenarbeit hier die ganze Zeit. Das ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Aber ich möchte jetzt wieder in die Meldungen kommen, wenn ich darf.
Ach, lob mich doch noch ein bisschen.
Also ich finde dich ganz, ganz toll.
Geht doch.
So, also, wenn wir über die Energieversorgung Deutschlands reden, dann dürfte auch die nächste Meldung hier sehr interessant für alle sein. Die ist veröffentlicht worden bei Heise, beim Heise-Portal. Die Überschrift lautet: Energiepolitisches Desaster. Bund wird Lose für Windkraftanlagen nicht los. Ich meine, Herr Habeck, der Superminister, der dringt ja darauf, keine Atommeiler mehr, keine Braunkohle mehr, kein Gas mehr, kein Öl mehr, alles 000, aber Windkraft und Solarpanel, Voltaik, Photovoltaik. Nur, das scheint alles nicht so zu laufen, wie er sich das vorstellt, denn der Ausbau dieser erneuerbaren Energien kommt überhaupt nicht voran. Das zeigen jetzt die Zahlen für die 4. Ausschreibungsrunde 2022 für Wind an Land, die Bundesnetzagentur gestern veröffentlicht hat. Demnach gingen zum Gebotstermin 1. Dezember nur 14 Angebote für insgesamt 189 Megawatt Windenergieleistung ein. Die Ausschreibung war zudem schon das 3. Mal in Folge unterzeichnet. Sprich, der Bund ist die angebotene Leistungssumme nicht vollständig losgeworden. Und die Bundesnetzagentur erwartete angesichts der gemeldeten, teilnahmeberechtigten Genehmigungen bereits ein Überangebot und hatte deshalb im Vorfeld das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins bereits von 1190 MW auf 604 reduziert und auch die aktuelle Ausschreibungsrunde für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden war auch erneut deutlich unterzeichnet. Und die Bundesnetzagentur konnte 56 Gebote mit einem Volumen von 105 Megawatt einen Zuschlag erteilen, bei einem fast doppelt so hohen Ausschreibungsvolumen von 202. Andreas, das heißt, man hat es überhaupt nicht im Griff?
Naja, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Narrative momentan auffliegen und deutlich wird, dass die Zahlen, Daten, die man uns nennt, keine Fakten sind, sondern das sind mehr oder weniger Wunschträume. Und genau das ist der Punkt. Was wir hier sehen, ist, dass keiner mehr bereit ist oder nicht mehr viele bereit sind, in irgendwelche Energieanlagen zu investieren. Solaranlagen, wo regelmäßig dann auch mal Häuser abbrennen und die eben halt in ihrer Effizienz vielleicht auch in Frage zu stellen sind, definitiv sogar, genauso wie mit den Windkraftanlagen, die eben halt, wenn man das unter CO2-Gesichtspunkten sieht, ja nicht besser sind als jedes Kohlekraftwerk. Das heißt, hier sind ja die gesamten Lügen mittlerweile auch aufgeflogen. Und jetzt muss man sich natürlich in Anbetracht der Staatsfinanzen, die ja momentan auch ruiniert werden, ganz klar ausrechnen, wenn ich jetzt investiere einige Millionen in so einen Windpark und ich bekomme staatliche Subventionen, ja wie lange denn noch, wenn der Staat nämlich bankrott macht, dann ist die Sache erledigt und ich bekomme meine Subventionen nicht mehr. Und die Sorge ist mehr als berechtigt. Ich würde doch um nichts auf der Welt, außer vielleicht für meine Eigenversorgung, privat, das ist was ganz anderes, würde ich doch in eine solche Situation mehr oder weniger investieren und zu versuchen, darauf meine Rendite aufzubauen, weil der Staat etwas dazu gibt, der momentan dabei ist, das gesamte Staatsfinanzenkonstrukt zu ruinieren. Das wird jetzt deutlich und das erkennen auch immer mehr aus der Szene.
Ja, und hier gibt es ein Zitat von dem Ex-Abteilungsleiter beim Umweltbundesamt, Uwe Leprich. Der bezeichnet das Ergebnis des Verfahrens als energiepolitisches Desaster. Als Hauptgrund dafür machte er eine systematisch verbreitete und zum Teil aktiv geschürte Grundstimmung in einflussreichen Kreisen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus. Wer hätte das gedacht, dass die Windkraftnutzung ein Projekt grüner Weltverbesserer und Umweltromantiker sei? Und er sagt, es sind extrem lange Antrags- und Genehmigungsverfahren, eine regelrechte Gutachteninflation sowie notorische Klagen vor den Verwaltungsgerichten, die sozusagen die Folge sein. Man könnte über das Thema noch viel sagen, Andreas, aber wolltest du was noch kommentieren?
Ja, ich finde das schon sehr spannend, dass der Staat alleine jetzt schon sagt, es spielt auch keine Rolle, die Artenvielfalt, die Natur spielt keine Rolle. Wir sind auch bereit, alle Genehmigungsverfahren durchzuwinken. Mehr oder weniger, holzt die alten Bäume alle ab, lasst die Natur alle kaputt gehen, betoniert alles zu. Hauptsache, wir bekommen diese Windkraftanlagen hingestellt und diese verkürzten Genehmigungsverfahren, die sind wirklich in unserem, ich sage mal, Beamten-Taliban-Staat, den wir haben. Wir haben die meisten Formulare auf der gesamten Welt in Deutschland. Sehr unüblich, außer man ist vielleicht ein amerikanischer Oligarch und will in der Nähe von Berlin in einer Heidelandschaft eine E-Fabrik bauen für neue Autos. Dann geht das natürlich auch meistens ganz schnell. Also es ist alles so offensichtlich und jeder kann es hier sich schön zusammenrechnen.
Und jetzt geht es, wir bleiben noch bei dem Thema Energiepolitik. Man hat ja Benziner, Diesel, den Garaus gemacht, schon seit Jahren läuft das. Auch ohne Russland-Ukraine-Krieg läuft das schon seit 2014, ne? 13, 14, wo man gesagt hat, die Diesel sind die schlimmsten Umweltverschmutzer. Und deswegen ist es ja auch klar, man will ja die Benziner und Diesel aus dem Verkehr ziehen, im wahrsten Sinne. Du hast in den letzten Tagen ein paar Veröffentlichungen zum Thema E-Autos angesehen. Die sollen ja alles ersetzen, diese E-Autos. Und dabei kam allerdings heraus, dass die modernen Dieselfahrzeuge, die man abgeschafft hat, weit weniger CO2 verursachen als die elektrischen Fahrzeuge.
Ja, man kann das auch nur damit im Prinzip begründen, weil die deutsche Dieseltechnik natürlich die modernste der Welt war und Deutschland als Vorreiter einer modernsten Technik, das schließt sich mittlerweile aus. Da ist also die Verschwörung groß genug. Also selbst der deutsche Autopapst und wirklich Mainstream-affine Professor Ferdinand Dudenhöfer, den kennen viele Experten, der sagt, dass Elektroautos klimaschädlicher sein können als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Ja? Und mit dem Können meint er natürlich dann, dass die dass der Strommix eben nicht aus alternativer, sogenannter regenerativer Energie herkommt, sondern eben halt aus einem Strommix herauskommt. Mit anderen Worten, E-Autos stoßen mehr klimaschädliches CO2 aus als zum Beispiel Diesel-Pkw. Hier ist zugrunde gelegt, dass CO2 klimaschädlich ist. Ich sehe das etwas anders, aber das lassen wir mal stehen. Wir halten sie ja an diesen Narrativen fest. Und dann gibt es einen Professor Thomas Koch von dem Institut KIT in Karlsruhe und der sagt, ein Auto, ein E-Auto der Kompaktklasse stieß im ersten Halbjahr 2022 rund 175 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer aus. Das war ein E-Auto. Zum Vergleich, ein moderner Diesel kommt dagegen auf 153 Gramm CO2-Ausstoß. Also nochmal, das E-Auto verbraucht ungefähr 175 Gramm CO2, verbraucht nicht, sondern stößt es aus CO2, und ein moderner Diesel 153.
Mir fehlen zwar die technischen Expertisen dazu, aber ich muss wirklich sagen, man kann nur noch die Luft anhalten. Liegt das möglicherweise daran, dass der Strom eben doch meist aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird? Damit stellt sich nämlich die Frage, wie es wird, wenn nächstes Jahr die Atomkraftwerke wie geplant abgeschaltet werden.
Ja, das ist das Problem, nämlich die weitere Stromlücke, die sich da jetzt auftut, was Herr Merz ja jetzt gerade schon angekündigt hat, die aufgrund also der unqualifizierten Politik erst entstanden ist, muss natürlich ebenfalls durch noch mehr Kohlestrom gestopft werden. Ich weiß wirklich nicht, dann ist die Frage natürlich, wie wirkt sich das dann auf die E-Autos aus, die ja weiter mit Strom fahren müssen, wenn der Stromanteil größer wird. Und da wird nämlich der Wert, das hat man ausgerechnet, auf 184 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer im Prinzip hochsteigen. Ein Elektroauto muss übrigens mindestens 30.000 Kilometer fahren, um die CO2-Bilanz eines Verbrenners überhaupt auszugleichen. Das gilt aber nur, wenn es komplett mit Ökostrom betrieben wird. Es gibt aber gar kein Elektroauto, was nur mit Ökostrom betrieben wird. Selbst in Davos, wo dann die großen E-Autos gefahren sind, dann beim WEF, da wurden dann irgendwo hinter den großen Gebäuden die riesen Dieselaggregate angeschmissen mit schwarzen Wolken, um dann die sauberen Ökoautos zu bedienen. Es ist wirklich so lächerlich, dass man es kaum noch in Worte fassen kann. Denn aufgrund der bisherigen Erfahrung wird das wohl auch so bleiben, dass der Strom weiter aus der Kohlekraft kommen wird.
Mal abgesehen davon, dass die Frage nach der Schädlichkeit von CO2 unter Wissenschaftlern ja hoch umstritten ist, verfängt sich alleine mit diesen Daten zum E-Auto als Dreckschleuder, man kann es ja gar nicht anders sagen, die heutige Narrativpolitik in eigenen Paradoxien.
Ja, genau so ist es.
Also es sind Dinge, man kommt als logisch denkender Mensch nicht mehr weiter, aber ich bin auch überzeugt, dass auch hier immer mehr Licht hineingeleuchtet wird. Man kann ja auch schon erkennen, Andreas, dass beispielsweise in den großen, also bei der Bild-Zeitung, wird sowas jetzt doch schon sehr offen diskutiert. Julian Reichelt als ehemaliger Bild-Chefredakteur mit seinen eigenen Portalen und YouTube-Kanälen und so weiter thematisiert das ohnehin. Die Frage ist, was ist mit dem Point of No Return? Wann ist der überschritten oder ist das schon?
In welcher Form der Point Return?
Ja, was heißt, was Energiesicherheit für Deutschland heißt?
Naja, der Point of No Return ist überschritten, aus meiner Sicht schon ganz klar, weil ja natürlich das Vertrauen in den Standort Europa und in Deutschland einfach schlicht und ergreifend zerschlagen wurde. Zerschlagen, zerbombt, ruiniert, und das innerhalb weniger Monate. Nun ist es so, dass nicht diese Ampelregierung, die das jetzt zu verantworten hat, die einzig Verantwortlichen sind, sondern die Historie der Zerstörung des europäischen Wirtschaftsstandortes geht weit zurück. Ich verweise hier noch einmal kurz auf meine Videos. Das heißt, der Mittelstand sagt zum Abschied Leide Servus. Das sind zwei Videos, die auf der Wissensmanufaktur entstanden sind. Das sind jetzt nicht die großen Seller, die die Massen aufrufen und sich in Millionen Klickzahlen niederschlagen. Aber da werden eben halt die Zusammenhänge mal versucht darzustellen, wie schon in den 80er Jahren durch eine Fehlpolitik der damaligen Manager der großen Konzerne, ob das Audi, VW, Siemens, BMW, sonst was ist, wie damals schon die Zerstörung des deutschen Standortes angelegt wurde und wir heute eigentlich nur noch diese Auswirkungen sehen. Das sind ja die typischen Phänomene der Exponentialfunktion.
So, und jetzt ist es so, Andreas, die Europäische Union hat jetzt beschlossen, das ist also beschlossene Sache, dass der Klimaschutz drastisch verschärft wird. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich jetzt nach tagelangen und nächtelangen Verhandlungen darauf geeinigt, noch vor 2030 mehr als 75% der europäischen CO2-Emissionen mit einem CO2-Preis zu belegen. Es sind ja ganz ehrgeizige Ziele. Früher waren es 2060, wo man eine Art Neutralität erreichen wollte, dann 2050. Jetzt drückt man mit allen möglichen Maßnahmen durch, und zwar, dass es so weit kommen sollte oder soll, indem alles teurer gemacht wird. Ein CO2-Zoll auf alles Mögliche erhoben wird. Dein Lieblingsminister Habeck hat das als einen historischen Durchbruch gefeiert, aber die deutsche Wirtschaft ist extrem kritisch, was den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland angeht. Und wie sieht das Ganze aus? Was wurde vereinbart? Welt Online hat es hier berichtet. Es wird also von der EU ein zweiter Emissionshandel eingerichtet. Bislang gibt es ein Emissions Trading System, kurz ETS. Danach sind die Betreiber von Industrieanlagen und Kraftwerken in der EU verpflichtet, für jede emittierte Tonne CO2 Berechtigungsscheine zu erwerben. Jetzt kommt der ETS2 hinzu. Ab 2027 soll in der ganzen EU auch für Kraftstoffe im Straßenverkehr und für Brennstoffe für den Gebäudebereich eine CO2-Abgabe eingeführt werden. Erneuerbare Energien sollen so gegenüber fossilen Brennstoffen einen Kostenvorteil bekommen.
Ja, und das ist derselbe Habeck, der dafür gesorgt hat, dass jetzt das Gas aus Amerika kommt, was mit Schweröl transportiert wird. Ich weiß gar nicht, wie das dann über diese Zoll-Sonderabgabe dann geregelt wird. Denn wir hatten natürlich noch nie eine so hohe CO2-Emission wie seit der Zeit, seit Robert Habeck da ist. Das ist interessant, denn er ist ja wirklich mehr oder weniger der Schmutzkanzler oder nicht der heimliche Schmutzminister geworden. Denn unter ihm sind ja die CO2-Emissionen extrem nach oben gestiegen. Und ich frage mich allen Ernstes, wie er da überhaupt noch wieder rauskommen will aus dieser ganzen Geschichte. Und wir stellen fest, du hattest vorhin gefragt, ist der Point of No Return schon überschritten? Ja, ist er. Aber wir sehen ja, dass wir nicht einmal die Vollbremsung machen und versuchen jetzt in die Gegenrichtung zu kommen, um uns wieder zu amortisieren, um überhaupt wieder in ein vernünftiges Fahrwasser zu kommen, sondern wir haben auf der Kapitänsbrücke Menschen an Bord, die hier
Leute
an Bord. In diesem Fall, oh ja, Leute, das sind keine Menschen, genau. Wir unterscheiden
das. Doch, es sind Menschen, aber wir bezeichnen.
Wir beziehen uns hier letztendlich auf eine Aussage von Frau Nahles, die gestern sagte in einem Bericht, oder wir hatten darüber gesprochen, vorgestern war es, dass 701.000 Menschen eingewandert sind und 700.000 Leute sind ausgewandert und 1,1 Millionen eingewandert. Ne?
Es waren sogar 750.000 Deutsche, die Deutschland verlassen haben. Die hatte Frau Nahles, die Arbeitsagenturchefin, als Leute bezeichnet, während die 1,1 Millionen, die letztes Jahr eingewandert sind, die hat sie als Menschen bezeichnet. Und deswegen wollen wir doch dieses Wording ruhig übernehmen und haben eine gewisse Klientel ausgemacht, die man auch als Leute bezeichnen könnte.
Ja, genau so ist es wirklich. Also das ist wirklich eine Abwertung im Prinzip. Aber so ist eben halt die Situation und das findet sich natürlich in der gesamten Politik wieder. Und aus diesem Grunde ist der Point of No Return natürlich auch nicht mehr so reversibel, aber ein Neuanfang. Wir brauchen gar nicht mehr umdrehen, sondern wir brauchen einen Neuanfang. Und das zeigt sich immer deutlicher. Und das ist die gute Nachricht, die hinter all diesem Irrsinn steht.
Also ich möchte euch kurz sagen, für wen diese neue CO2-Abgabe gelten soll, nämlich die Inverkehrbringer, etwa Tankstellen, Händler, Raffinerien, von Heizöl, Gas und Benzin zahlen die Abgabe. Sofern ihre Lage im Wettbewerb das zulässt, wälzen sie die Kosten auf die Verbraucher ab. Klar. Erstmalig soll auch der Schiffsverkehr die CO2-Abgabe zahlen müssen, ebenso die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen. Auch für Flüge in die EU und aus ihr hinaus sollen CO2-Abgaben fällig werden. Kann man sich also vorstellen. Das ist ja, glaube ich, das zweite Gebot. Du sollst nicht reisen, ne? Du sollst nicht atmen, du sollst nicht reisen, du sollst nicht Freude haben und so weiter. Insgesamt werden so 75%, heißt es hier, der europäischen CO2-Emissionen bepreist. Bislang waren es erst 41%. Und zu den Sektoren, die keine CO2-Abgabe zahlen, gehört insbesondere die Landwirtschaft und der Schienenverkehr.
Und wenn man das Ganze mal durchdenkt, dann wird also die CO2-Emission nicht weniger, sondern nur teurer. Es ist ja nicht so, dass dann im Prinzip kein CO2 mehr stattfindet, sondern man muss eine CO2-Abgabe zahlen. Wer bekommt eigentlich diese Abgabe? Die bekommt natürlich wieder die politische Kaste, die sagt, dass sie damit letztlich neue energiepolitische Maßnahmen dann finanzieren will. Mit anderen Worten, dort werden die vielen neuen Beamten, die man einstellt, die Staatsquote, die permanent erhöht wird, mitfinanziert, die sich dann Gedanken machen, wie wir dann letztendlich optimieren können, die Energieversorgung im Rahmen einer Nachhaltigkeit. Unterm Strich gesehen wissen wir aber alle, das geht nicht auf. Dann fällt irgendwann diese Energiepolitik runter, aber die Beamten, die bleiben. Und das ist genau der Punkt. Hier geht es letztendlich darum, die Machtstruktur zu vergrößern, immer mehr Menschen in die Abhängigkeit dieser Systeme zu bekommen, dass keiner mehr rauskommt. Das ist der eigentliche Grund, der dahinter steht. Und das ist natürlich der letzte Gang, der dann geschaltet wird in die Diktatur, die daraus resultiert.
Interessant ist in diesem Bericht die Frage, wie hoch steigt die Belastung der Industrie? Wir haben ja jetzt schon viele Stimmen, die sagen, wir stehen kurz vor einer Deindustrialisierung, weil energieintensive Betriebe und Produktionsstätten immer teurer bezahlen müssen und viele sind schon pleite, mussten Insolvenz anmelden und das scheint ausgeweitet zu werden. Denn hier heißt es, energieintensiven Branchen wurden CO2-Berechtigungen bislang oft gratis zugeteilt, um sie im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen. Jetzt soll die kostenlose Zuteilung schrittweise verringert werden. Ab 2026 wird die Menge der Gratiszertifikate um 2,5% gekürzt. 2028 werden es 10% weniger. Im Jahr 2034 wird es überhaupt keine kostenlose CO2-Zuteilung an die Industrie mehr geben. Ein Innovationsfonds, ebenfalls gespeist aus den Einnahmen des CO2-Handels, soll der Industrie zugutekommen. Allerdings fällt er mit einem Volumen von 40 Milliarden Euro relativ klein aus. Das Ganze, so hat die EU beschlossen, soll im Prinzip nicht nur europäische Betriebe betreffen. An der EU-Außengrenze wird künftig ein Klimazoll erhoben, damit die hiesigen Betriebe gegenüber billigen, schmutzig produzierenden Konkurrenten aus Übersee keinen Kostennachteil haben. Und der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism soll schrittweise in genau dem Tempo eingeführt werden, indem die kostenlose CO2-Zuteilung an die europäische Industrie zurückgefahren wird. Andreas, das ist ja auch geeignet dafür, dass ein Handelskrieg irgendwann über solche Themen entbrennt.
Natürlich, es ist ja auch ein Handelskrieg, weil es findet ja gar kein wirklicher Handel und auch gar keine wirkliche Wirtschaft mehr statt, sondern es geht darum, dass offenbar eine politische, selbsternannte Elite versucht, so viel Geld wie möglich rauszuziehen aus den Leistungsträgern, die überhaupt noch da sind. Man muss aber auch wissen, dass diese Menschen natürlich auch wiederum, diese Politiker, wiederum auch eine Regierung irgendwo über sich haben. Aus diesem Grunde treffen sie sich dann ab und zu in Davos oder auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Also das ist natürlich schon eine handelskriegähnliche Situation. Wenn zum Beispiel auch die USA oder asiatische Staaten als Vergeltung für den europäischen Klimazoll ähnliche CO2-Grenzabgaben einführen, dann könnte daraus ein globaler CO2-Preis entstehen, ein globaler, der dann als das effizienteste Mittel zur Erreichung weltweiter Klimaziele gilt. Also sind das hier Strategien zur Umsetzung eines weitaus größeren Planes?
Ja, und man ist natürlich überall kritisch. Andreas, für mich hat das nichts mehr mit Produktion und mit der Versorgung von Menschen und Produktionsgütern zu tun, sondern das sind Büromechanismen, die aber auf die Geldbeutel der Verbraucher und natürlich die Kassen der Betriebe, der Produktionsbetriebe schlagen und eigentlich alles damit zerschlagen.
Genau, das ist der Punkt. Wir haben nämlich die Situation, dass die einzigen, die nicht betroffen sind von diesen Themen, das sind die Spekulationsorgien in den Börsen. Von denen hört man nichts. Denn die haben keinen CO2-Handel, die haben auch keine CO2-Emissionen. Die laufen da in ihrer guten Krawatte durch die Gegend, gehen abends gut essen, haben Geld genug, haben relativ wenig Betriebskosten, haben keine Rohstoffeinlagerungen und so weiter. Das brauchen sie alles nicht. Die arbeiten risikolos und jonglieren mit dem Geld anderer Leute. Oder man kann auch sagen, dass sie mit dem Geld anderer Leute Gassi gehen und es regelmäßig vernichten. Das ist das System, was wirklich dahinter steht. Und die eigentliche Wirtschaft, die ja die Aufgabe hat, Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, von Tieren zu befriedigen, die Natur zu erhalten, also wirklich faktisch sachlich Mehrwert zu schaffen. Das sind diejenigen, die gebeutelt werden und das Ganze zugunsten der reinen Spekulanten.
So, und jetzt werden ja die Menschen in Deutschland verpflichtet zum Energiesparen. Und da haben sich einige Juristen gefragt, ist das überhaupt alles gesetzlich möglich, was man da so von Seiten der Bundesnetzagentur plant. Klaus Müller als Chef der Bundesnetzagentur hatte ja vor einigen Monaten klar gemacht, dass wenn eine Energieunsicherheit eintreten würde, dass dann die Bundesnetzagentur Chef von Sianze ist und dann auch den Leuten den Strom abdrehen kann, was ja durchaus auch in der Diskussion ist. Und jetzt meldet die Welt mit der Überschrift: Bundestagsjuristen halten Energiesparverpflichtung für rechtmäßig. Da heißt es also, dass Herr Müller von der Bundesnetzagentur letzte Woche Alarm geschlagen hatte und es würde aufgrund der niedrigen Temperaturen zu viel Energie verbraucht. Das dürfe sich im Januar und Februar nicht so fortsetzen, hatte Klaus Müller ja mit erhobenem Zeigefinger im ZDF gesagt. Also mit dem geistigen Zeigefinger, und hat eben den Menschen im Land empfohlen, nicht jeden Raum mehr zu heizen. Hier heißt es, was er so nicht sagte, ist, dass die Bundesregierung die Privathaushalte auch dazu verpflichten könnte, und das bestätigt eine neue Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. Untersucht worden war, ob § 30 des Energiesicherungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Bundesregierung seit Juli präventive Energiesparmaßnahmen verordnen kann, eben verfassungsmäßig ist und insbesondere inwieweit Privatpersonen, Menschen also, in die Pflicht genommen werden können. Und es ist ein 20-seitiges Dokument, darin kommen die Bundestagsjuristen zu dem Ergebnis, ja, ist alles verfassungskonform, alle Bereiche der gewerblichen Wirtschaft und weite Teile des Privatlebens könnten von einer entsprechenden Maßnahme betroffen sein. Denkbar wären etwa Vorgaben für die maximal zulässige Beheizung von Wohnräumen, den Verbrauch von Warmwasser oder für die Stromversorgung im Wohnbereich allgemein. Das Ganze hatte der Oldenburger Staatsrechtler Volker Böhme-Nessler untersucht und der hat das gegenüber der Welt am Sonntag dann als verfassungswidrig bezeichnet. Er sagt, die Verordnungsermächtigung sei zu unbestimmt formuliert und zudem sollte über so wesentliche Grundrechtseingriffe das Parlament und nicht die Regierung entscheiden.
Es ist auch interessant, womit die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages sich da beschäftigen. Und daran sieht man eben halt auch, dass sie mehr oder weniger nur in dieser narrativen Ideologie unterwegs sind und versuchen, Argumente zu finden, um den Unsinn, der verzapft wird, mehr oder weniger zu belegen. Anstatt sich einmal damit zu beschäftigen, zum Beispiel, ich glaube, das ist den meisten gar nicht klar, dass es ein Embargo gibt, gegenüber Russland zum Beispiel Gas zu beziehen. Wissen wir ja alle. Das Interessante ist, es gibt aber langfristige Verträge noch bis zum Jahr 2030. Ich glaube, den meisten Bürgern ist gar nicht klar, dass der Bund verpflichtet ist, bis zum Jahr 2030 die garantierten Abnahmemengen, die nämlich der Bund Russland garantiert hat, weiterhin zu bezahlen, ohne sie zu beziehen. Das heißt also, da könnte man mal drüber reden, inwieweit das verfassungsmäßig überhaupt in irgendeiner Form relevant sein kann oder richtig sein kann, dass Steuergelder genutzt werden, um Gas zu finanzieren, welches letztendlich gar nicht geliefert wird, weil es nicht ins Narrativ passt. Das ist also so abstrus, das Ganze. Ich meine, mittlerweile ende ich fast jede meiner Kommentare damit. Ich muss das mal ein bisschen neu ordnen, aber es ist schon verrückt.
Du hast ja jetzt bald Zeit, dich neu zu ordnen, Wenn wir Weihnachtsurlaub haben, Andreas. Und ich möchte aber hier vielleicht noch eine Sache aus diesem Artikel vorlesen. Also wie gesagt, es gibt jetzt zum Beispiel diesen Oldenburger Staatsrechtler Böhme-Nessler, der sagt, es geht gar nicht, ist verfassungswidrig, dass man sozusagen den Menschen dann einfach den Strom abstellt, weil auf das läuft es ja hinaus. Und wenn du dich erinnerst, wir waren von Anfang an ziemlich skeptisch. Man hat dann so gesagt, ja, also da müssen alle freiwillig, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Sowohl in Brüssel hat man das gesagt, als auch in Berlin. Dann wurde man schon ein bisschen sportlicher, ein bisschen straffer und hat gesagt, also wir haben hier gewisse Vorstellungen, wie ihr das machen müsst. Da hatten wir Waschlappenkretsche, aber wir hatten auch andere Empfehlungen eben von Herrn Habeck und Co. und von Herrn Müller. Nur noch einen Raum, Raumlufttemperatur drosseln. In Schulen wurde es kalt, in den Kirchen, in öffentlichen Räumen. Man darf nicht mehr so viel beleuchten. Und jetzt werden das vielleicht Gesetzesänderungen werden. Die Bundestagsjuristen halten die aktuelle Konstruktion für gerechtfertigt. Der Paragraph regele einen vielgestaltigen Sachverhalt, der von Unwägbarkeiten geprägt sei. In hohem Maße sei die Energieversorgungslage in Deutschland derzeit abhängig von politischen als auch wirtschaftlichen internationalen Entwicklungen, aber auch davon, wie viel unter Eindruck der Preisentwicklungen freiwillig gespart würde. Wörtlich heißt es, dabei spielt auf Seiten der Verbraucher unter anderem das Wetter in Form der Temperaturen im Winter 2022-23 eine entscheidende Rolle. Und es sei kaum abzuschätzen, wie die Lage sich jetzt weiterentwickeln werde. Änderungen könnten plötzlich eintreten, heißt es. Das Ausmaß der Auswirkungen für die Allgemeinheit im Falle einer unmittelbaren Gefährdung der Energieversorgung sei sehr groß. Man achte auf das Wording. Und dann heißt es wörtlich, dies erfordert daher in großem Maße die Möglichkeit schneller Reaktionen, wobei kaum Zeit für die Anpassung von Gesetzen bestehen dürfte, sagen die Juristen. Auch eine näher konkretisierte Formulierung dränge sich vor diesem Hintergrund nicht auf.
Also ich stelle mir gerade vor, wenn wir jetzt 25 Jahre zurückgehen würden, das ist vielen von uns noch sehr bewusst, diese Zeit, einigen natürlich nicht, weil sie zu jung sind. Und jemand hätte einen Film versucht, in Hollywood raufzudrehen, wo genau diese Szenarien jetzt beschrieben werden. Da wird wahrscheinlich jeder Hollywood-Regisseur gesagt haben, du pass mal auf, das ist alles ein bisschen sehr abwegig. Lass das mal, versuch da mal was Vernünftiges. Wir müssen ja auch nicht übertreiben. Lass uns lieber ein paar UFOs landen, das ist realistischer. Also genau, das ist genau die Situation, die wir jetzt gerade haben. Wir sehen also jetzt hier, dass wir in ein absoluten Drittlandstatus zurückfallen. Noch vor 3 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir über diese Dinge überhaupt diskutieren. Und was auch undenkbar wäre, ist, dass eine solche Geschichte, nämlich das europäische 9-11, und das sind nämlich die Sprengungen dieser Gaspipelines, nämlich Nord Stream 1 und 2, dass das einfach so im Untergang unterliegt. Ich meine, Putin hat angeboten, weiterhin Gas zu liefern. Russland hat über Jahrzehnte, selbst im Kalten Krieg, gewissenhaft ordnungsgemäß die Rohstoffe geliefert. Und das war eine Symbiose, die gut gelaufen ist. Aber offenbar hat es bestimmten Personen auf einer anderen Ebene nicht gepasst. Und durch diese Adern, die man durchschnitten hat, ist letztendlich die komplette Trennung zwischen West und Ost jetzt vollzogen worden. Das muss man doch erkennen. Vor allem sollten es die Menschen erkennen, die in diesen Grenzgebieten, in diesen Frontgebieten wohnen. Das sind nämlich die Europäer und das sind natürlich auch die Russen auf der anderen Seite. Und jetzt wäre es wichtiger denn je, in die diplomatischen Beziehungen zu gehen. Es wäre wichtiger denn je, die Nord Stream, ich glaube 1 oder 2 ist ja nicht kaputt, die könnte man zumindest wieder reparieren und jetzt sofort versuchen, diese Geschichte wieder vom Tisch zu bekommen. Anders wird es eben nicht gehen. Es sei denn, man will bürgerkriegsähnliche Zustände forcieren.
Also wenn der große Bruder es nicht will, dann wird es wahrscheinlich im Moment auch nicht passieren können. Diplomatische Missstimmung gibt es. Wir hatten so eine schöne WM, von der wir leider gar nichts mitbekommen haben in Katar, Fußball-WM. Nichts haben wir beide davon mitbekommen, außer hier in der Berichterstattung, was da alles passiert war, Armbinde ja oder nein. Aber Menschenrechtsverletzungen hin oder her, man hat dort die Fußball-WM stattfinden lassen. Immer mehr kommt jetzt heraus, dass offenbar da ordentlich Kohle geflossen ist von Seiten Katar. An dem Beispiel von Eva Kailis, der Vizepräsidentin des Europaparlaments, die festgenommen wurde, ihr Lebensgefährte auch. Die haben da tatsächlich wohl ziemlich viel Geld in den Privaträumen, viele 100.000 Euro gefunden. Der Vater wollte wohl von ihr das Geld da aus der Wohnung schaffen, da haben sie ihn auch festgenommen und erwischt dabei. Ja, und jetzt sehen wir, dass immer mehr Politiker aus der Europäischen Union in diesen Korruptionsskandal verwickelt sind. Nämlich Katar soll also Geld bezahlt haben an EU-Politiker und Parlamentspolitiker, damit die ein freundliches Bild von Katar zeichnen und ihren Einfluss in diesen politischen Kreisen geltend machen. Und ja, was heißt das jetzt? Also nach diesen Korruptionsermittlungen gegen EU-Politiker sind die diplomatischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Katar offenbar richtig angespannt. Der arabische Staat bzw. die Vertreter drohen jetzt mit Konsequenzen. Und wie sieht das Ganze aus? Das EU-Parlament hatte ja vergangene Woche beschlossen, für die Dauer der Untersuchung offizielle Lobbyisten von Katar auszuschließen. Katar hat gegen diese Entscheidung Protest eingelegt und spricht von Diskriminierung. Das meldet AFP, die Nachrichtenagentur. Und dieser Ausschluss werde einen negativen Effekt wörtlich auf die regionale und globale Sicherheitszusammenarbeit haben, sowie auf die derzeitigen Gespräche über die globale Energieknappheit und Sicherheit. So werden die Diplomaten aus Katar zitiert. Sie weisen die Anschuldigungen zurück, wörtlich, die unsere Regierung mit Fehlverhalten in Verbindung bringen, und zwar entschieden. Andreas, was heißt das? Mit was drohen die, wenn sie sagen, dass die derzeitigen Gespräche über die globale Energieknappheit und Sicherheit auf dem Spiel stehen?
Naja, also die drohen damit, dass sie natürlich dann die EU schlicht und ergreifend aus ihrem Nachtgebet mit ausschließen. So einfach ist das Ganze. Wir sehen ja schon, dass die arabische Welt in größten Teilen, auch die Vereinigten Emirate, sich sehr, sehr stark dieser neuen Ostmacht ausrichten, ob das jetzt Iran ist, auch wenn die sich nicht alle grün sind, aber unterm Strich gesehen gilt natürlich das Geld und das Geld zieht in eine ganz klare Struktur und wir haben mittlerweile natürlich durch diesen gesamten Irrsinn in der westlichen Welt, nämlich der Energiepolitik, gigantische Vorteile auf der chinesischen Seite und auch auf der russischen Seite, weil dort natürlich ein Wettbewerbsvorteil immer mehr entsteht und sie immer mehr miteinander auch kooperieren und die arabische Welt, die OPEC-Länder und so weiter und so fort sich immer mehr verbinden. Und auch Katar sagt natürlich irgendwann, sag mal, was wollen wir uns eigentlich mit diesen Clowns noch auseinandersetzen? Wir sagen nämlich so, die Eva Kaili, die ist ja nur eine von 20 Vizepräsidenten, wobei man gar nicht weiß, was die überhaupt machen. Das ist neulich eine Vizepräsidentin sogar gefragt worden und die wusste es auch nicht. Die sagt, das war schon immer so, als ich hierher kam. Es gab schon immer 20 Vizepräsidenten und das war dann für sie quasi schon eine Rechtfertigung, dass es auch gut ist, dass es sie gibt. Die Frage, wer das Ganze finanziert, wird ja interessanterweise nie gestellt. Aber Katar guckt sich diesen Irrenhaufen an und schreibt im Prinzip die EU mehr oder weniger jetzt damit auch ab. Und das können sie auch ohne Schmiergelder.
Es gibt ja nicht nur Katar in diesem Zusammenhang, die jetzt den Westen abschreiben, sondern viele Länder tun das. Und auch Russland hat, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, hat jetzt die Faxen dicke und erteilt Europa, vor allem auch Deutschland, eine Absage nach der anderen. Es ist fast wie eine Art Mitleid, was vom Osten rüberkommt. Und man sollte schon darüber nachdenken, in welcher Position man jetzt in Europa ist. Und hier ist eine Meldung vom österreichischen Express. Und da lautet die Überschrift: Lavrov, also der Außenminister Russlands, sagt, Russland hat dem geopolitischen Spielchen des Westens ein Ende gesetzt. Und er sagte, der Westen habe auf die militärische Spezialoperation Russlands in der Ukraine hysterisch reagiert. Klingt schon ein bisschen wie eine ziemliche Verharmlosung. Aber er sagt, Moskau habe keine andere Wahl gehabt. Die Ukraine sei wegen der Westpolitik zur Bedrohung Russlands geworden. Und weiterhin richtete er vor 2 Tagen scharfe Worte hier rüber in Richtung Westen. Er sagt, diese hysterische Reaktion auf die militärische Spezialoperation, so drücken die das ja immer aus. Bitte?
Das müssen sie auch. Die dürfen ja keinen Krieg führen, weil sie müssen sie versuchen ja zu argumentieren, dass das Abkommen von Minsk durch sie alleine umgesetzt wird. Und das Abkommen von Minsk garantiert den Ostgebieten der Ukraine eine gewisse Sicherheit. Gegen die ist verstoßen worden. Frankreich hat zugeguckt, Deutschland hat zugeguckt und Russland sagt, wir gucken nicht zu, wir halten uns an das Abkommen. Aber wir halten deshalb keine militärische Aktion in dem Sinne, dass wir einen militärischen Angriff, einen Invasionskrieg führen, sondern deshalb arbeiten sie mit dem Begriff dieser militärischen Spezialoperation.
Ja, er sagt jetzt, also Lavrov sagt, die hysterische Reaktion auf die militärische Spezialoperation bestätigten die Ansichten Russlands, dass der Krieg absolut notwendig gewesen sei. Also er benutzt das schon auch, das Wort. Das hat er in Minsk gesagt, gegenüber dem Fernsehsender Belarus 1. Und mit der Aktion habe Moskau die geopolitischen Spiele des Westens zerstört. Der Westen habe die Ukraine nämlich in eine dauerhafte Bedrohung Russlands umwandeln wollen. So wird er zitiert. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky bekam von Lavrov sein Fett ab, heißt es hier. Er warf Zelensky, also Lavrov warf Zelensky fehlendes Verständnis für den Ernst des Moments und fehlende Besorgnis um sein Volk vor. Und wörtlich sagte Lavrov, er sprudelt nur vor Ideen, gerade aber dieser Aktivismus des ukrainischen Präsidenten enthülle dessen fehlendes Verständnis für den Ernst der Lage und für sein Volk. Die Ideen Selenskys, auf die Lavrov nicht näher einging, heißt es hier, enthüllten wiederum den rassistischen Charakter der Führung in Kiew. Ja, Andreas, das sind natürlich schwere Geschütze und auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat sich zu dem EU-Beschluss geäußert, dass auch von Seiten Brüssels die Russland-Sanktionen erneut ausgeweitet werden. Nämlich am 16. Dezember hatte der Europäische Rat das ja beschlossen und ein neues Sanktionspaket verabschiedet. Und sie sagt, die Frau Sacharowa, dieser Beschluss ändert an unseren Beziehungen der EU grundsätzlich nichts. Die EU-Spitze ist nicht in der Lage, aus dem Teufelskreis von Restriktionen herauszukommen. Und die Vergeblichkeit aller antirussischen Sanktionen und der Druckausübung auf Russland einzuräumen. Das jetzige Paket wird eine gleiche Wirkung wie alle anderen haben und eine Zuspitzung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme innerhalb der EU selbst herbeizuführen. Das heißt mit anderen Worten, Russland gibt sich stark nach außen hin. Natürlich haben die auch schwere Einbußen, das ist ganz klar. Aber sie formulieren hier natürlich die Gefahren für Europa.
Naja, Russland macht da eine ganz interessante Strategie, dafür sind sie bekannt. Sie sind nämlich bekannt, Geduld zu haben und abzuwarten. Und aus welchem Grunde sollten sie jetzt ihre EU-Verbindungen ändern in irgendeiner Form, wenn sie merken, das würde gar nichts bringen. Sie würden maximal damit mehr oder weniger einen Untergang beschleunigen. Die sehen, die EU zerfetzt sich gerade selbst durch inkompetente Politik, durch unfähige Politik und durch hohe strategische Hintergründe, die auch dann zu dem Krieg geführt haben in der Ukraine. Die militärische Operation wurde ja dann zum Krieg, als dann plötzlich USA und der Westen Massen an Militärgeräte dort reingebracht haben. Das verstößt ja auch gegen das Minsker Abkommen. Also die Rechtslage, die ist da schon äußerst spannend mal zu hinterfragen. Aber mit sachlichen Argumenten, mit Rechtslagen und mit Fakten kommt man heute überhaupt nicht mehr weiter. Mit anderen Worten, jetzt sitzen die Russen dort und beobachten und sagen, okay, jeder Tag, der läuft, ist im Prinzip ein Schritt weiter in den Niedergang Europas und da warten wir einfach noch ein bisschen.
Das ist wirklich eine historische Lage, in die wir alle gekommen sind jetzt. Und man bleibe wachsam und wieder beobachte das auch genau. Also vielleicht noch ein letztes Zitat von Frau Sacharowa, der Sprecherin der russischen Regierung. Da heißt es, durch die unüberlegten Schritte, die von Brüssel gesetzt wurden, sehen sich die Menschen in der EU bereits mit einem Energiedefizit und einer nie dagewesenen, durch die Sanktionen ausgelösten Inflation konfrontiert. Über der EU-Wirtschaft schwebt eine reale Gefahr der Deindustrialisierung. Und weiter, die schmerzhaften Konsequenzen der antirussischen Politik werden sich für die EU auch nicht ohne die Unterstützung der USA nur zuspitzen, die von der Sicherheitskrise auf dem europäischen Kontinent und dem Abbruch der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen EU und Russland am meisten profitieren.
Ja, klare Worte, die kann man kaum noch kommentieren. Es liegt eigentlich alles auf der Hand.
Es liegt auf der Hand, dass auch, das wird hier auch noch erwähnt, wörtlich die Besessenheit der Europäischen Union mit antirussischen Sanktionen, dass die auch den Entwicklungsländern schade, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, die nicht mit dem Westen um Ressourcen konkurrieren können, nach wie vor enorm.
Das ist ganz wichtig. Diese ganze Politik, die wir haben in der Energiesituation oder auch die Sanktionspolitik gegenüber Russland, bedeutet eben halt, dass jetzt Europa die Rohstoffe von woanders herholen muss. Bangladesch, Drittländer beispielsweise und eben halt auch die Länder in Afrika sind die Leidtragenden, weil sie eben nicht dagegen anstinken können. Die können die Preise nicht bezahlen. Der Westen eigentlich auch nicht, aber er macht es auf Basis von neuen Schulden, weil die Bürger können ja unendlich viel ertragen nach deren Weisheiten.
Mich lässt der Gedanke nicht los, dass eines Tages, wenn aufgearbeitet wird, dass dann Brüssel und Berlin verantwortlich gemacht werden könnten für eine desolate Weltlage. Denn wenn hier die russischen Sanktionen der EU und des Westens in Verbindung gebracht werden mit einer Totalabwirtschaftung der anderen Länder wie Afrika, Asien, Südamerika, dann wird man irgendwann die Verantwortlichen auch ja, vor Gericht bringen.
Genau, und vermutlich nicht nur in Europa oder bei der Politik, sondern auch in den darüberstehenden Finanziers im ganz großen Hintergrund. Ich glaube, wenn die richtige Aufräumaktion losgeht, dann wird es bei niemandem Halt machen. Nicht mal bei denjenigen, die im Fernsehen ankündigen dürfen, alle Menschen der Welt durchzuspritzen.
In diesem Sinne, wir haben heute wieder eine sehr aufbauende Sendung gehabt, aber ihr Lieben, ihr könnt damit ja klarkommen. Ich bin mir da ziemlich sicher, viele von euch sind in der Kraft und sind innerlich stabil und wir bitten euch, da auch zu bleiben, egal was passiert. Ja, und für heute sagen wir erstmal Tschüss und wir hören uns zum Abendgebet wieder.
Ja, und die Sonne kommt jetzt raus und jetzt ist erstmal Pause.
Ham, ham.
Ham, ham.